So schön.
So schön.
Eine neue Predigtreihe. Drei Gottesdienste, kurz, aber intensiv wird das werden, zum Thema gute Frage. Und wir haben uns Folgendes vorgenommen. Wir möchten drei so kontroverse, brisante, heisse, spannende Fragen aufgreifen, wo zum christlichen Glauben immer wieder gestellt werden. Und zwar Fragen, die viele Christen bewegen und immer wieder darauf stoßen, aber auch viele Menschen bewegen, die selber sich nicht als Christen verstehen oder sich nicht mehr als Christen verstehen. Und das möchten wir anpacken in den nächsten drei Gottesdiensten. Und wir haben uns überlegt, wir machen kurz Inputs, eine grosse Herausforderung für mich, 20 Minuten Inputs, gell? Und dann nach diesen 20 Minuten werden wir eine Frage- und Antwortzeit machen, wo ihr könnt Fragen stellen, wo wir dann live und in Farbe beantworten. Und das heisst, was du auf deinem Stuhl gefunden hast, ist nicht nur ein Flyer für die Serie Gute Frage, sondern gleichzeitig deine Möglichkeit, uns eine Frage zu stellen. Und du kannst das jetzt schon machen oder heute während dem Input kannst du dir eine Frage vorne oder eine Frage stellen, wo die bei dir aufkommt und die nachher abgeben und hoffen, dass wir Zeit finden. Wir finden nicht Zeit, um alle Fragen zu beantworten, aber die Chancen sind gut, dass wir auf deine Frage zu sprechen kommen. Heute geht es ums Thema, beten wir denn eigentlich alle zum gleichen Gott? Und zwar nicht nur im Blick auf Christen gefragt, sondern im Blick auf eine Welt, wo Weltanschauungen und Religionen immer näher zusammenwachsen und wo dann immer mal wieder die Frage auftaucht, ja, ist es eigentlich nicht letztlich alles das Gleiche? Meinen wir nicht alle den gleichen Gott? Reden wir nicht alle vom gleichen Gott? Und kein Geringerer wird heute den Input halten zu dieser Predigt wie der Ralf Dörpfeld, he himself, die zweitschönste Glatzkopf aus dem ICF. Lass uns ihn herzlich willkommen heißen. Ralf, du bist nicht nur jemand, der sich Gedanken gemacht hat zu dem Thema Religionen, sondern jemand, der seit vielen Jahren auch eigentlich so richtige Praxiserfahrung hat im Umgang mit Vertretern von anderen Religionen. Du bist 9 oder 10 Jahre lang am runden Tisch von der Religionen gesessen. Das ist eine Initiative von der Regierung Basel-Stadt, wo dann auch Basel-Land dazu eingestiegen ist. Und die Initiative hat zum Ziel, Vertreter von unterschiedlichsten Religionen an einen Tisch zu bringen. Du bist Vertreter von der Evangelischen Allianz gewesen, fast 10 Jahre lang, und hast dich getroffen mit Buddhisten und Hinduisten und Muslimen und so weiter und bist dort regelmäßig im Gespräch gewesen. Darum freue ich mich sehr auf das, was du zu erzählen hast, aus dem, was du dir überlegt hast, aber auch aus der Praxis, wo du herkommst. Ralf, deine 20 Minuten.
Ja, okay, noch 16. Genau, der runde Tisch Religionen, der hat es wirklich ab und an in sich gehabt, der wurde vom rund zu eckig in gewissen Situationen, und ich kann mich noch gut daran erinnern an eine Situation kurz vor Weihnachten. Es war die letzte Sitzung im alten Jahr und man verabschiedete sich und so weiter, man reichte die Hand und ich ging umher und mir rutschte so ganz fröhlich heraus, ja, frohe Weihnachten, sagte ich dem Vertreter vom Hindu-Tempel Basel-Land. Und er streckte mir die Hand entgegen und sagte, verschmunzelnd, ja, schöne Ferien. Ah ja, meinte ich, okay, das war jetzt irgendwo nicht ganz so. Und der jüdische Vertreter kam dann auch zu mir, weil ihm hatte ich auch schon frohe Weihnachten gewünscht. Und kam dann nochmal zu mir, ja, er wünscht mir dann schöne Ferientage übrigens. Wie Sie wissen, ist ja Weihnachten, ja, habe ich verstanden. Gar nicht so einfach, die richtige Wortwahl zu finden, wenn man so im Modus drin ist, ja, auf Weihnachten, das ist ja, da machen wir alle hier, oder? Und frohe Weihnachten, und dann Vertreter von anderen Religionen das sehr befremdlich fanden, dass ich ihnen frohe Weihnachten wünschte, weil eben, sie denken und glauben ganz anders. Vor 20, 25 Jahren hätte die Situation wahrscheinlich gar nicht stattgefunden. Weil sehr viele Religionen, Weltreligionen, die jetzt in unserem Alltag sichtbar sind, durch die Gemeinschaften, die hier gebildet worden sind, hier vor Ort, die waren vor 20, 25 Jahren noch gar nicht so präsent in unseren Regionen, wo wir wohnen. Es war eher eine Ausnahme, dass da ein Hindu kam oder das und ein Moslem. Es waren eher so kleinere Minderheiten. Jetzt sind die in der öffentlichen Raum ohne weiteres sichtbar, bemerkbar und eine ganz andere Situation. Kann vorkommen, dass in deiner Straße, wo du wohnst, hier in Basel-Land irgendwo, dass die Nachbar zur Linken vielleicht regelmäßig zu Allah betet. Und die Nachbarn auf der anderen Straßenseite, die haben vielleicht in ihrem Wohnzimmer einen kleinen Schrein aufgebaut, weil sie eher buddhistischen Weg eingeschlagen haben, den Weg von der Erleuchtung, ab und zu mal ein Opfer darbringen, so Kleinigkeiten. Und du mittendrin dazwischen wohnst, das Vater unser betest und Worship-Musik hörst. Und manchmal geschieht das nicht nur in einer Straße, manchmal sogar in einem Haus, dass die über dir eben zu Allah beten und die unten dran Buddhisten sind, Hinduisten sind, Juden sind und du in der Mitte dich als Christ bezeichnest. Bei solcher großen religiösen Vielfalt in der Nachbarschaft, da höre ich dann schnell einmal, dass Leute sagen, im Grunde genommen beten doch alle irgendwo zu einem und demselben Gott. Es gibt ja keinen Unterschied. Immer dasselbe System, im Prinzip auf der einen Seite steht Gott oder Götter, die irgendwas von der anderen Seite, und zwar von Menschen, wollen, möchten, dass sie tun oder nicht tun. Und auf der Seite stehen die Menschen und tun das oder tun das eben nicht, um mit dem Gott oder den Göttern irgendwo in einer guten Gemeinschaft zu sein, vielleicht sogar ein sinnvolles Leben irgendwie so herauszubekommen. Die Unterschiede, sagen manche, das sind doch höchstens kulturell gefärbte Unterschiede. Aber im Kern beten wir doch alle irgendwo zu demselben Gott. Auf jeden Fall, so haben schon einige meiner Bekannten immer wieder argumentiert. Einer hat es mal sehr stark auf den Punkt gebracht und hat gesagt, look, alle Religionen sind für mich gleich. Jede Religion im Grunde genommen besteht jede Religion aus Schuldgefühlen mit ganz unterschiedlichen Feiertagen. Das ist es. Und sehr gerne tun auch manche denn dieses Bild vom Elefanten bemühen. Wir stehen alle Menschen stehen wir um diesen großen Elefanten, Religion, Gott, und wir packen irgendwo einen Elefanten dran, die einen haben ein Bein umarmt oder versuchen das zu umarmen und merken, wow, das ist ein starker, unbeweglich, mächtiger Gott, der lässt sich nicht bewegen. Und andere stehen am Rüssel und merken auf einmal, oh, das ist echt ein flexibler Gott, der wedelt umher und macht und tut. Aber letztlich stehen alle um den Elefanten drumherum. Und jeder hat nur einen kleinen Ausschnitt davon. Aber letztlich ist der Elefant viel, viel größer. Soll doch jeder glauben, was er will. Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einem jüngeren Pärchen. Die haben mich gefragt, ob ich ihre Trauung machen würde. Und der Hintergrund von dem Paar ist ein vollkommen nicht christlicher Hintergrund, eher so buddhistisch, Ahnenverehrung und sowas in diese Richtung. Und der Hintergrund von der anderen Person ist an sich ein bisschen christlich, aber absolut, man geht nicht in die Kirche, das hat keinen Grund. Ich war mal zur Konfirmation, das war das letzte Mal, glaube ich, wann ich in der Kirche war. Die kamen zu mir hin und sagten, hey, Ralf, würdest du so eine Trauung für uns machen? Und dann habe ich gesagt, ja, komm, wir sitzen mal zusammen. Und dann habe ich sie gefragt, hey, wie stellt ihr euch das denn so vor? Also ich bin Pfarrer, Pastor, und wenn ich eine Trauung mache, dann lese ich immer noch was aus der Bibel vor, weil ich da überzeugt von bin, dass das Gottes Wort ist und ich glaube an diesen Jesus. Wie passe ich jetzt in euer Bild so hinein? Was wollt ihr jetzt von mir? Und wie könnte das denn passen? Und dann hat die eine Person das sehr gut gesagt, hey, Ralf, ich habe nichts gegen das Christentum. Nur weil ich nicht daherkomme und so ganz anders tick, ich habe überhaupt nichts gegen das Christentum. Weißt du, wir vermischen das alles an der Hochzeit und Gott wird schon rauskommen. Das wird schon klappen. Wir sind noch im Gespräch. Im Barna Institute, amerikanisches Meinungsforschungsinstitut für verschiedene Themen, hat vor einiger Zeit folgendes Statement gemacht. Und Leute sollten beurteilen, ja, wie stehe ich zu diesem Statement. Statement folgendermaßen, wenn Christen, Juden, Buddhisten und andere zu ihrem Gott beten, beten alle diese Individuen zu ein und demselben Gott. Sie benutzen lediglich verschiedene Namen für ihre Gottheit. Stimmen Sie zu oder nicht? 4 von 10 erwachsenen Amerikanern sind dieser Meinung, dass wir alle zu demselben Gott beten. Leute, und in der Tat, wenn du jetzt denkst, oh, glaube ich nicht so richtig und so, in der Tat, es gibt große Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel diese Erzählung von der Schöpfung, dass ein Schöpfergott diese Erde gemacht hat, Menschen gemacht hat, Pflanzen, Tiere, diese Welt. Das ist nicht spezifisch christlich. Das findest du in allen drei großen monotheistischen Religionen. Im Judentum, im Islam, im Christentum. Das ist was, wo in anderen Sachen auch vorkommt, in anderen Religionen auch vorkommt. Selbst Naturreligionen kennen diese Erzählung, dass da ein Wesen, eine Kraft über uns ist, die letztlich alles Leben uns geschenkt hat. Und selbst davon beseelt sind, da ist was über uns, wo der Ursprung ist von unserem ganzen Sein. Also das ist nicht eine spezifisch christliche Angelegenheit. Sogar Erzählungen über die Sintflut, dass die ganze Erde überdeckt wurde mit Wasser, Gericht Gottes, auch das findest du in vielen anderen Religionen. Das ist nicht rein spezifisch christlich. Sind wir jetzt alle gleich oder sind wir vielleicht nur ähnlich? Jetzt könnte ein oder andere sagen, ja, schau, in so einer globalisierten Welt, da rückt das immer mehr zusammen und die Ränder verschwimmen. Das hängt sehr viel mit unserem Zeitgeist zusammen. Ich glaube das nicht. Schon im Neuen Testament gibt es Kulturen, gibt es Orte, wo ganz viel Religion zusammenkam. Unterschiedliche Auffassungen von Religion sogar zusammenkam. In Apostelgeschichte, Kapitel 17. Der Paulus ist auf einer seiner berühmten Missionsreisen und landet in Athen, der griechischen Metropole. Und das war nicht so ein Easy-Jet-Trip, nur von Jerusalem, Athen in anderthalb Stunden und so weiter. Wochen, Monate lang auf dem Weg dorthin, kommt in Athen in dieser Metropole an. Und er macht sich auf die Suche nach Spuren in dieser riesigen Metropole, nach Stätten der Gottesverehrung. Wie denken die Leute da? Sie hatten noch nie was von diesem Jesus gehört in dieser Stadt. Und er geht durch die Stadt und macht sich auf die Suche. Und er findet ganz viele Altäre, wo Gottheiten angebetet werden. Mit ganz unterschiedlichen Namen. Und auf dieser Spurensuche entdeckt er, was wünschen sich Menschen. Und Gottheiten für gute Ernte, vielleicht Glück in der Liebe, vielleicht für viele kleine oder größere Alltagssorgen, für Bewahrung in Todesnot, Krankheit und so weiter. Und ihm begegnet er den Menschen, die diesen Gottheiten huldigen, diesen Altären, die unterschiedlich angeschrieben sind. Und merkwürdig, in der Apostelgeschichte 17 wird dann beschrieben, wie er einen Altar findet und der ist angeschrieben mit dem Titel Dem unbekannten Gott. Dem unbekannten Gott, so ist der Altar angeschrieben. Und der Paulus knüpft wieder an diesen Titel von diesem Altar, dem unbekannten Gott. Dem unbekannten Gott. Warum haben sie das so angeschrieben? Vielleicht, ja, Götter können einen schon das Fürchten lehren, wenn sie mal übersehen werden und nicht genügend Opfer bekommen, dann wird man vielleicht mit dem Schicksalsschlag bestraft. Also lieber machen wir mal einen Altar mit unbekannten Gott. Hä? Oder vielleicht haben wir einen vergessen. Und dann nennen wir den als unbekannt und der gilt halt all denen, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind. Aber vielleicht ist auch damit gemeint, ist es ganz ehrlich gemeint, dass sie einen Altar hatten von einem Gott, einen unbekannten Gott, von dem wissen wir wirklich noch nichts Richtiges. Das ist einer, wo da weiß man nicht richtig was von. Vielleicht war es doch so gemeint. Wie dem auch immer sei, Paulus nimmt diesen Altar als Anlass, um mit den Leuten dort in Athen auf so einem Platz ins Gespräch zu kommen. Und letztlich knüpft er dann an und sagt, hey Leute, dieser unbekannte Gott, dem ihr dort huldigt, ich kenne diesen unbekannten Gott. Im Fall, das ist ein ganz wichtiger Gott. Und dann geht es in der Apostelgeschichte weiter, im Kapitel 17, ab Vers 24. Ich möchte euch das vorlesen, wie der Paulus denn mit den Leuten in Gespräch kommt. Und er sagt, Gott, dieser unbekannte Gott, der hat die Welt und alles in ihr gemacht. Er herrscht über Himmel und Erde, eben dieser Schöpfergott. Gott wohnt nicht in den Händen gemachten Tempeln. Und er lässt sich auch nicht von Menschenhänden versorgen. Er hat nichts von den Menschen nötig, gibt er doch selbst allen Leben, Atem und alles. Gott macht aus einem einzigen Menschen das gesamte Menschengeschlecht, damit sie sich überall auf der Erde aufhalten. Bestimmt für ihren Aufenthalt feste Zeiten und feste Grenzen. Und so sollten sie nach ihm suchen. ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und dann sagte er, hey, fürwahr, ihr Lieben, fürwahr. Er ist nicht ferne einem jeden und einer jeden von uns. Denn in Gott leben und weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind ja göttlicher Herkunft. Er sagte, liebe Athener, Gott ist fern, aber ist auch ganz nah. An jedem von euch ist er nah, obwohl ihr ihn noch gar nicht kennt. Er ist euch nah. Er ist vielleicht euch noch fremd, eben unbekannt. Und doch will er ganz vertraut sein mit euch. Und bringt diese Dinge den Leuten nah und sagt, hey, dieser ferne Gott, dieser unbekannte Gott im Fall, der ist euch recht nah. Wenn jetzt dein Nachbar neben dir, auf der anderen Straßenseite, zu diesem unbekannten Schöpfer Gott betet, das aufrichtig meint und ein Gebet spricht, was huldigt, aus einer ganz anderen Tradition herauskommt, fühlt sich dann Gott angesprochen? Der lebendige Gott, fühlt er sich dann angesprochen? Ich glaube ja. Ich glaube wirklich, der Gott fühlt sich angesprochen. Von einem Menschen, der vielleicht gar nichts anderes weiß, als dieser Schöpfergott und einen ganz anderen Namen hat, eine ganz andere Tradition herkommt und trotzdem diesem unbekannten Gott irgendwo anspricht. Der Paulus erklärt das, hey Leute, wir alle sind seine Geschöpfe. Das sagt er den Athenern, die noch keine Ahnung hatten vom Namen Jesus. Wir sind alle seine Geschöpfe. Wir hören in seine Geschichte mit hinein. Und dann spitzte die ganze Sachlage noch zu. Er bleibt nicht dabei stehen und sagt dann ab Vers 29 folgendes weiter. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, also Leute, wir sind alle sein Geschlecht, wir sind seine Kinder, verstanden? Wenn wir von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. Und da spricht er all die anderen Altäre an. Nein, Leute, der unbekannte Gott, das ist nicht was mit Händen gemacht. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Und der Paulus sagt, hey Leute, jetzt ist dran umzukehren. Umzukehren von falschen, handgemachten, selbstgestrickten Gottesbildern hin zu dem Bild, wo danach er denn verkündigt, und zwar dem Bild Jesus. Jesus, der das einzige Bild ist von Gott und auf diese Erde kommt, sich unter uns Menschen mischt, zu dem Gott, zu dem Gottesbild müssen wir umkehren, sollt ihr umkehren, dort in Athen, im Iran, hier in der Schweiz, hier in Sissach, wo wir auch immer sind. Unter den Menschen, die sie als Moslems bezeichnen, Hinduisten, aber auch unter denen, die sie als Christen bezeichnen. Weil sie ein Gottesbild vor sich haben, wo überhaupt nicht mit diesem Jesus kompatibel ist. Und Paulus sagt, das sind handgemachte, selbstgestrickte Bilder. Wir müssen umkehren zu dem Bild, zu dem, wo Gott sagt, in dem habe ich mich unter euch gemischt. Dieser Jesus, der auf die Erde kommt, als Sohn Gottes, einer von uns wird und sagt, hey, ich bin bei euch. Und als Gott komme ich nicht auf die Seite von den Mächtigen, von den Großen und Gewaltigen, nein, ich komme zu denen, die ja die Kranken benötigen Arzt, nicht die Gesunden. Die schwach sind, die brauchen Stärke und Hilfe. Diejenigen, die zerbrochen sind, die Fehler sehen, die Fehler einstehen können, zu denen ist er gekommen. Und das ist der Gott, der sich auf der Seite unter uns wieder mischt, unter seine Geschöpfe aus reiner Liebe und sagt, ich gebe mein Leben für die. Das ist das Gottesbild, zu dem wir umkehren müssen. Liebe Athener, liebe Schweizer, liebe Moslems, liebe Hinduisten und Christen, die ein anderes Bild verfolgen als das, was in Jesus uns begegnet. In einem sind wir, und damit meine ich die Vertreter vom runden Tisch der Religionen, an sich am Tisch sehr, sehr einig. Wir haben wirklich da und dort Ähnlichkeiten in unseren religiösen Traditionen, von unseren Anfahrtswegen, wo wir herkommen. Zum Beispiel so eine Schöpfung. Aber wir unterscheiden uns auch sehr. Jesus Christus, so sagte mir der Kollege hier vom Hindu-Tempel, sagt, Jesus Christus, das ist ein großartiger, das ist wirklich ein großartiger Typ, wirklich. Und als ich mit dem Imam von der Kasernenmoschee in Basel, vor einigen Wochen hatten wir so eine Veranstaltung, wo wir zusammen dort waren, auch über Jesus dann in Gespräch kam. Ja, Jesus, hey, come on, Jesus, großer Prophet. Jesus hat Wunder getan, das ist überhaupt keine Frage im Koran. Jesus hat übernatürliche Dinge getan. Jesus wurde von der Jungfrau Maria geboren, absolut, Koran, definitiv. Jesus, Sohn Gottes, ja nein, slow down, sicherlich nicht, also Jesus, Sohn Gottes. Und wir waren uns einig, wir waren uns beide einig, wir haben uns angeschaut, wir waren uns einig, wir sehen es unterschiedlich. Wir sehen es wirklich unterschiedlich. Spätestens an dem Punkt war uns klar, hey, wir haben unterschiedliche Meinungen darum. Leute, wir werden unseren Nachbarn, die zu Allah beten oder zu einen buddhistischen Weg gewählt haben oder Hinduisten sind, wir werden ihnen nicht gerecht in ihrem praktizierten Glauben, wenn wir sagen, wir beten alle zu demselben. Aber wir werden den Religionen in sich auch nicht gerecht, wenn wir sagen, wir haben alle den gleichen Gott. Wir haben nämlich tatsächlich wesentliche Unterschiede. Und momentan ist es sehr religiöse, exklusive religiöse Menschen, vor denen hat man sehr, sehr, sehr viel Respekt zur Zeit. Weil exklusive religiöse Menschen zetteln Kriege an, bringen Menschen um, weil sie eben so exklusiv glauben, weil sie so massiv exklusiv glauben. Deswegen ist es sehr modern zu sagen, hey, wir glauben doch irgendwo alle dasselbe. Irgendwo ist das doch, irgendwo alles ist doch gleich. Sind wir nicht. Nein, wir sind wirklich nicht so gleich. Und das meinte auch der Imam zu mir. Wir sind uns beide einig, es gibt Unterschiede. Bis hierhin. Das war ein abruptes Ende von der Predigt. Ja, das bin ich eben auch. Aber die Zeit ist abgelaufen, ich halte mich dran. Und von daher möchte ich jetzt den Manuel auf die Bühne bitten, weil er ist Doktor der Theologie. Und er wird mit mir zusammen jetzt hoffentlich eure Fragen beantworten. Matthias, darf ich dich auf die Bühne bitten? Er wird das Ganze moderieren und wie es jetzt weitergeht, erklärst du.
Ralf, du hast jetzt über die verschiedenen Religionen geredet und dass wir irgendwie Gemeinsamkeiten haben und so, aber auch Unterschied. Was ist für dich der entscheidende Unterschied vom Christentum? Oder was macht für dich das Christentum einzigartig?
Im Johannesevangelium, also in allen Evangelium, werden so letzte Worte von Jesus beschrieben, wie er stirbt am Kreuz. Und im Johannesevangelium, Kapitel 19, glaube ich, ist das, da werden die letzten Worte, wo der Johannes aufgeschrieben hat, dort beschrieben. Und die letzten Worte von Jesus sind im Johannesevangelium, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und da stellt sich die Frage, ja, was ist vollbracht? Was ist denn jetzt vollbracht, Jesus? Und er starb dann. Dann geht die Szenerie weiter und dann wird beschrieben, wie im Tempel der Vorhang zerreißt. Ein Vorhang, der das Allerheiligste, der Zugang symbolisierte zu der Nähe Gottes, wie der zerreißt und auf einmal Menschen wie ungehindert dahin kommen können, hinschauen können, Begegnung haben könnten, so in dem Moment. Und da ist der direkte Zusammenhang, glaube ich, dass Jesus am Ende von seinem Leben das so deutlich macht und sagt, das ist vollbracht. Alles von Gottes Seite, was man irgendwie machen kann, damit Menschen mit Gott in Kontakt treten können, mit Gott unterwegs sein können, sagt Gott, es ist vollbracht. Du kannst nichts hinzufügen, nichts, weil ich habe alles gemacht. Du kannst keine Leiter hochklettern und noch frommer und gläubiger werden. Du kannst nicht noch Zusatzpunkte, charismatische oder bibeltreue Zusatzpunkte irgendwo sammeln, um irgendwo noch was hinzuzufügen. Nein, am Ende vom Tag sagt Gott, es ist alles vollbracht. Der Gott, der sich unter uns Menschen mischt, einer von uns wird und sagt, look, mit dem Schritt, nämlich einer von euch wurde, aus Liebe, habe ich alles vollbracht, damit der Weg frei ist, zu mir. Und das finde ich einzigartig. Finde ich wirklich einzigartig gegenüber allen anderen Vorstellungen von Gott und Göttern, die sehr stark oben sind, ist da ein Gott, der ganz runterkommt und sagt am Ende vom Tag, du kannst gar nichts verbringen. Ich habe nämlich alles vollbracht. Und damit ist der Weg frei. Das finde ich ein Alleinstellungsmerkmal wirklich im Christsein, oder Manuel?
Ja, voll. Amen dazu. Was macht das Christentum einzigartig? Person von Jesus. Also das ist die kürzeste Antwort, die es gibt. Und Jesus stellt unsere Erwartungen an Gott und unsere Vorstellungen von Gott immer wieder radikal auf den Kopf. Darum habe ich es gut gefunden in deinem Input, dass du sagst, Gott, in Jesus fordert uns Gott zur Umkehr auf, aber er fordert auch Christen zur Umkehr auf, weil wie wir so viele Vorstellungen, menschliche Vorstellungen von Gott wollen immer eigentlich ihren eigenen Grössenwahn und ihre eigene Machtgeilheit und ihr eigenes Durchsetzungsvermögen auf Gott projizieren und haben das Gefühl, ja gut, wenn wir so sind, dann muss Gott noch viel mehr so sein. Und in Jesus durchkreuzt Gott wortwörtlich all diese Vorstellungen und macht deutlich, dass seine Macht darin besteht, dass er sich sogar überwinden, sogar hinrichten lässt und in dieser Schwachheit eine unglaubliche Stärke beweist, nämlich die Stärke der Liebe, die uns von innen heraus verändert. Das geht uns so quer durchs Hirn durch, dass es auch für Christen eine riesige Herausforderung bleibt, um den Gott zu entdecken, der sich in Jesus gezeigt hat und auch Gottes Vorstellungen von Christen mit Jesus immer wieder auf den Kopf gestellt werden. Und Jesus ist das, was Christentum einzigartig macht.
Eine sehr gute Frage zum Einstieg. Zum Zweiteinstieg. Wo am Elefant steht ICF?
Ja, ich habe jetzt ganz viele mega blöde Ideen im Kopf, aber es ist unser dritter Gottesdienst heute. Also, also das Elefant, ich sage etwas zu dem Elefantengleichnis, weil das ist nämlich wirklich, das ist sehr populär und das kommt aus östlichen Religionen, ich glaube ursprünglich kommt es aus dem Hinduismus und das hat eine unglaubliche Popularität erlangt in den letzten Jahrzehnten, auch in der westlichen Welt, in der Postmoderne, wo man quasi sagt, ja irgendwie meinen wir alle so ein bisschen das Gleiche und so, und der springende Punkt wird eben an dem Gleichnis oft nicht gesehen. Die ursprüngliche Form von dem Gleichnis ist, es stehen verschiedene Blinde um einen Elefant herum. Und wie sie blind sind, sehen sie nicht, dass es sich um einen Elefant handelt. Und jeder Blinde steht an einem anderen Ort und hat natürlich eine andere Vorstellung von Gott, von dem, also der Elefant ist das Bild für Gott, oder eine andere Vorstellung, wie das Ganze aussieht. Und dann ist ein König ist dabei, ein Weise, wo dann erklärt, ja eben die Blinden, die stehen jetzt alle um einen Elefant herum und sehen natürlich nicht, dass das Ganze ein Elefant ist, oder? Der Anspruch hinter dem Gleichnis ist, es ist natürlich arrogant, wenn ein einzelner Blinde jetzt sagt, ja der Elefant ist so wie das Bein, weil er jetzt gerade am Bein steht, und der andere sagt, der Elefant ist so wie der Rüssel, weil er gerade am Rüssel steht. Nein, der Elefant, es ist arrogant, es ist anmassend, um quasi sich ein Urteil erlauben über das Ganze, wenn wir doch nur einen Teil vom Ganzen sehen. Aber der springende Punkt, der oft nicht gesehen wird, ist, dass der das Gleichnis erzählt, der ist ein verdammt arroganter Sieg, oder? Der sieht ja den ganzen Elefant, oder? Und ja, überleg dir das mal. Das Gleichnis wird immer wieder erzählt, zum Leute übers Maul fahren, die behaupten, sie sehen das Ganze und sie haben einen absoluten Wahrheitsanspruch. Und dann wirst du quasi abgestutzt. Ja, du stehst ja vielleicht nur am Bein vom Elefant und du siehst ja nur einen Teil. Ja, aber der das sagt, beansprucht für sich, das Ganze zu sehen. Oder? Schnallt ihr das? Das ist eine klassische, ja, philosophisch ist das der Selbstwiderspruch von jeder relativistischen Position. Wenn du sagst, alles ist relativ, das heißt, du sagst, es gibt keine Wahrheit, alles ist relativ, dann setzt du mit dem selber eine neue Wahrheit. Du sagst, die Wahrheit ist, es gibt keine Wahrheit, alles ist relativ. Aber das stimmt. Der Satz stimmt. Also du beanspruchst für dich die einzige Position, die wirklich wahr ist. Und das ist das Gleiche, wie wenn einer sagt, ich sehe den ganzen Elefant, aber du hockst vor dem Bein und meinst, verstehst du? Darum, es gibt eine versteckte Arroganz in dem Gleichnis drinnen, oder? Und es wäre angemessen, um das zu sagen. Es wäre angemessen, um zu sagen, ja, das sind ganz unterschiedliche Wahrheitsansprüche im Raum. Und Leute beanspruchen Gottes Erkenntnis. Und um den Leuten, ich sage jetzt mal, um den Leuten auch zugestehen, dass es unterschiedliche Ansprüche gibt, aber einem Christ auch zugestehen, dass er durch die Selbstoffenbarung von Gott in Jesus, durch das, was Gott uns zeigt in Jesus, dass er einen legitimen Anspruch hat, zu sagen, das ist, was sich mir als Wahrheit gezeigt hat.
Sehr und, gut. Ja. Sehr gut, Manu. Jetzt habe ich gerade eine Anschlussfrage an das, zum Thema Arroganz vielleicht. Woher wissen wir, dass nicht mehr Christen zum unbekannten Gott beten und zum Beispiel nicht der Buddha recht gehabt hat? Oder anders formuliert, sind eure Glatzen ein Zugeständnis an den Buddhismus? Es steht wirklich so da.
Wolltest du Glatzenfrage beantworten?
Also Glatzenfrage schnell gemacht. Nein, ist ungewollt. Die ist ungewollt.
Zur ersten Frage. Wieso glauben wir, dass wir recht haben? Vielleicht hat ja der Buddhismus recht.
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ja? Im Sinn von, ja, gibt es denn wirklich so eine Sicherheit? Wir waren heute Nachmittag in Lörrach und das ist genau die gleiche Frage gestellt worden. Genau die gleiche Frage. Und du hast sehr gut darauf geantwortet.
Das also, elegant ist das jetzt, Ralf. Elegant. Ja, also... Ich glaube, es gibt unter Christen eine falsche Beanspruchung von Sicherheit im Glauben. Es gibt Christen, die das Gefühl haben, sie müssen eine Sicherheit erlangen oder sie müssen eine Sicherheit beanspruchen für ihren Glauben, wo eigentlich will, ihren Glauben absolut schlüssig und unwiderlegbar als wahr demonstrieren und beweisen und den Glauben von anderen als falsch demonstrieren und beweisen. Und ich glaube, diese Art von Sicherheit ist sehr zerbrechlich. Die ist uns eigentlich nicht gegeben. Ich würde mich eher zum Beispiel an einen Johannes halten, der im ersten Johannesbrief am Anfang sagt, wir erzählen euch von dem, was wir gesehen und gehört haben, von dem, was wir angelangt, betastet haben, von dem, was wir erfahren haben vom Wort, vom Leben. Und er meint Jesus selber. Oder? Und der Johannes sagt, ich erzähle euch von dem, was sich uns als wahr erwiesen hat. Ich erzähle euch von dem Jesus, wo mir begegnet ist, wo unser Leben bewegt hat, wo unser Leben verändert hat. Und von dem Jesus, wo sich uns als Wahrheit bewährt hat. Und das ist eine Gewissheit, die auf einer persönlichen Erfahrung auch beruht mit dem Jesus. Und natürlich ist das angreifbar. Natürlich kann dir jeder deine Erfahrungen absprechen und sagen, ich glaube dir das aber nicht. Oder ich habe eine andere Erklärung für deine Erfahrung. Das ist vielleicht nur psychologisch. Das ist vielleicht irgendwie oder parapsychologisch oder was auch immer. Natürlich ist es möglich. Aber wir können bezeugen, was wir mit Jesus erlebt haben und darauf vertrauen, dass Jesus im Leben von anderen Personen wirksam wird. Ich glaube, mehr ist nicht zu haben für uns, aber mehr braucht es eigentlich auch nicht.
Okay.
Also theologisch, man hat über Jahrhunderte hinweg versucht, den ultimativen Gottesbeweis zu erbringen, zum Beweisen, dass es Gott gibt und wenn möglich auch noch beweisen, dass Jesus Gottes Sohn ist und so. Ja, man kann gute Argumente bringen für das, aber das sind alles keine zwingenden Argumente und das sind sowieso Argumente, die sich alle auf der intellektuellen Ebene bewegen und dann kann einer, der hat die Widersprüche, das führt schlussendlich, also ich sage das jetzt als einer, der sehr viel haltet vom Denken über Gott, vom Nachdenken über Gott, aber schlussendlich führt das nie hin.
Jetzt habe ich gerade eine Anschlussfrage an das. Du hast von Erfahrung geredet oder das, was wir mit Jesus erlebt haben. Und das ist unser Zeugnis. Jetzt die Erfahrung, die wir mit Jesus machen, die ist natürlich immer anders und subjektiv und so. Und jeder erlebt das anders. Aber doch würden wir sagen, das ist die Liebe, die dort erfahren wird. Oder? Wie die Bibel und die Autoren aus der Bibel davon reden, dass die Erfahrung hauptsächlich, wenn du es zusammenfassen willst, in der Liebe besteht. Jetzt ist die Frage gestellt worden, ob es die Liebe von Jesus auch an anderen Orten außerhalb vom Christentum gibt. Oder erfahren kann werden in dem Sinn.
Ja, unbedingt. Also außerhalb vom Christentum. Ich kenne einige Geschichten von Menschen, die sind überhaupt nicht christlich aufgewachsen, in andere Kulturen, andere Religionen groß geworden, sind durch Träume berührt worden, in Träume Sachen erlebt, wo sie auf einmal merken, dass das Jesus, hat sie ihn vorgestellt, hat keinen Bezug dazu. Und mit Menschen in Kontakt gekommen sind und auf eine außergewöhnliche Weise in verrückte Umstände wirklich Liebe Jesu erlebt haben. Ohne irgendeinen Kontakt zu sonst noch anderen christlichen Umfeld. Ich traue der Liebe Gottes wesentlich noch mehr zu, dass sie auch an Orten tätig ist, wo wir vielleicht gar nicht, noch nicht wissen. Ich glaube, der unbändige Wille Gottes, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie der Paulus in Timotheus schreibt, dass das kommt, alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Der unbändige Wille Gottes, dem traue ich noch mehr zu, an Orten tätig zu sein, auf Wegen tätig zu sein, die wir vielleicht noch skurril halten oder denken, ja, ist das jetzt alles koscher, theologisch auch richtig? Hätte auch jetzt wirklich genau das richtige Übergabegebet gesprochen? Nein, da traue ich dem Willen Gottes wesentlich mehr zu, dass da Geschichten geschrieben werden, ähnlich wie in der Apostelgeschichte 17, wo der Paulus sagt, hey, der Gott ist euch nah, der ist euch schon lange nah. Sehr lange ist der Gott schon mit euch unterwegs. Und ich erkläre euch jetzt mal, da ist die Liebe Gottes schon lange unterwegs gewesen. So würde ich das beantworten.
Das ist gut. Ich würde dazu noch ergänzend fragen. Du hast jetzt von Träumen erzählt, wo Leute von Jesus dann träumen und so, und das passiert außerhalb vom Christentum und so. Was immer das heisst, aber gibt es die Liebe von Jesus ohne den Namen von Jesus? Und ist das Gott? Manuel.
Also,
wenn jetzt der Paulus nach Athen kommt und sieht, wie sich die Leute lieben.
Ja, also, okay, gibt es Liebe von Jesus ohne den Namen von Jesus? Ja, also natürlich gibt es das. Also, wenn ich jetzt, whatever, wenn ich jemandem diene und jemandem liebe, ohne mit dieser Person ins Gespräch zu kommen, dann hat sie ja die Liebe von Jesus auch erfahren, ohne dass sie den Namen von Jesus gehört hat. Also, und
auch,
ich glaube,
auch wenn du kein Christ bist.
Ja gut, aber ich, okay, lass uns anknüpfen an die Geschichte in Athen, oder? Der Paulus kommt als erster Nachfolger von Jesus in die Stadt. Die Leute, die haben noch nie etwas von Jesus gehört. Und er spricht diesen Leuten ins Angesicht zu und sagt ihnen, ich erzähle euch von dem Gott, wo schon lange probiert, in Kontakt mit euch zu treten und wo keinem von euch fern ist. Er spricht diesen Leuten zu, dass der Paulus, der erste Christ ist, der die Stadt betritt, aber dass Gott in dieser Stadt an diesen Menschen schon lange wirksam ist. Und natürlich ist Gott wirksam in seiner Liebe an diesen Menschen und probiert sie für sich zu gewinnen, probiert sie zu öffnen für die Erkenntnis von Gott, probiert ihre Sehnsucht nach Gott zu begegnen und benutzt jetzt den Paulus, um ihnen von Jesus zu erzählen. Aber natürlich kann Gott auch im Leben von Menschen, kann Gott Menschen Liebe schenken, wo sie noch keinen Namen dafür haben. Und Gott kann auch Liebe wecken in Menschen. Also es gibt ja Heute Morgen hat jemand gefragt, ja, was ist denn mit Leuten, die, sag jetzt mal, nicht Christen sind, die Muslime sind oder wo sonst irgendwie und die erstaunliche Liebe haben zu anderen Menschen. Ja, ich bin als Christ, ich fühle mich als Christ nicht verpflichtet, Nächstenliebe nur denen zuzugestehen, wo Jesus schon begegnet sind. Gottes Geist wirkt im Leben von allen Menschen und alles, was gut und gerecht und schön ist in dieser Welt, ist geweckt, hervorgebracht, initiiert vom Geist Gottes. Ich fühle mich nicht gezwungen als Christ, wenn ich jemanden sehe, der liebevoll umgeht mit einem anderen, aber der ist nicht Christ, muss ich das nicht alles verdächtigen und sagen, ja, das ist sicher irgendwie aus Selbstgerechtigkeit oder aus Gesetzlichkeit oder aus weiss ich was. Nein, ich kann doch anerkennen, dass Gott im Leben von einem Menschen kann Liebe und Gerechtigkeit und Schönheit hervorbringen, ohne dass die Person den Namen Jesus schon kennt. Aber das bereitet die Person ja vor für die Begegnung mit Jesus. Das bringt die Person ja näher ans Wesen von Jesus an. Und dann können wir anknüpfen an dem und sagen, ich erzähle dir von dem Gott, wo in Jesus eine Liebe gezeigt hat, wo ich in deinem Leben schon ein Stück weit gesehen habe.
Sehr gut. Die nächsten zwei Fragen gehören wie ein bisschen zusammen. Sind andere Götter, zum Beispiel der Allah oder so, einfach tot oder gibt es die in irgendeiner anderen Form? Und die zweite Frage ist, ist der Islam oder Buddhismus etc. vom Teufel eingegeben?
Ich mach mal. Ne? Unter Christen gibt es eine ganze Strömung, eine Richtung, die wird auf die erste Frage jetzt auf den Allah angesprochen antworten. Allah ist ein Dämon. Nächste Woche geht es um das. Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass das eine Bezeichnung ist für einen Dämon, zuerst mal ein Name für Gott, arabische Sprache und so weiter. Aber das automatisch gleichzusetzen mit der Finsternis im Sinne von, das sind lebendige Wesen, die dort angebetet werden oder denen geopfert wird und die eine übernatürliche Fähigkeit dann auch gleichzeitig haben, weil das wird häufig damit verbunden. Das würde ich jetzt pauschal sagen, gerade bei dem Beispiel Allah würde ich sagen, nein, also Leute, da sind wir uns sehr auf dem Holzweg, das ist ein sehr großes Konstrukt. Paulus sagt hier auch zum Beispiel in der Stelle, sagt, look, der Gott, der unbekannte Gott, der lässt sich nicht einfach mit Menschen von Menschen versorgen. Der ist nicht aus Stein mit Menschenhand gemacht, geformt worden, wie ihr euch ihn jetzt zurechtgeformt habt. Der Gott steht da drüber. Und jetzt Allah, bewusst jetzt so als Dämon zu bezeichnen, glaube ich, das ist der falsche Weg. Wenn man auf dem Weg bezeichnet, wird alles dämonisiert von den Menschen, die das vielleicht von ihrer Kindheit nur so mitbekommen haben, ohne jetzt sonst was zu praktizieren, sondern einfach durch ihre Erziehung, wo sie aufgewachsen sind, wo sie herkommen und so weiter, ist nicht automatisch alles dämonisiert. Das finde ich eine sehr, sehr verkürzte Sichtweise. Dann werden ganze Erdteile sind momentan voll dämonisiert, weil nämlich hauptsächlich die Menschen dort alle Moslems sind oder Hinduisten sind und so weiter. Die zweite Frage ist der Buddhismus, wie war es nochmal? Lehre vom, wie?
Ob das einfach ein toter Gott ist oder ob das in einer Form irgendwie existiert oder ob das vielleicht nur im Kopf, ein Teufel ist es nicht, sagst du, aber es ist ein Gedankenkonstrukt.
Ja, es ist vielleicht von Menschen, also eine Möglichkeit ist zu sagen, look, es ist ein von Menschen gemachtes Konstrukt, ein Gottesbild, ein Bild von einem Gott, den wir so dienen wollen. Und dem machen wir das mit den fünf wichtigen Dingen, die wir tun. Wir müssen das machen. Das ist unser Konstrukt, wie wir dem Gott, wie wir ihn kennenlernen, wie wir ihn gesehen haben von den Schriften, tun wir so das als Konstrukt uns darstellen. Ja, das kann man so bezeichnen.
Wobei man muss dazu sagen, oder? Ich glaube, ich nehme dir gerade deine Worte weg.
Du nimmst ihm seine Worte weg?
Ja, ja. Dann kann man muss ja dazu sagen, dass das Christentum wahrscheinlich auch nicht frei ist von genau. Konstrukt.
Aber das haben wir jetzt eben gesagt, das ist genau der Punkt. Es ist nicht einfach nur ein Problem, in Anführungszeichen, von anderen Religionen. Auch im Christentum herrschen manche Gottesbilder, die wirklich nicht kompatibel sind mit dem Bild von Jesus. Und das sind Konstrukte, die letztlich nicht zu Jesus weisen und letztlich in eine falsche Richtung sogar gehen.
Also man könnte schon, ich würde schon das Zugeständnis machen, wenn jemand, also die Identifikation von Allah mit Teufel und Dämonen, die geht vorne und hinten nicht auf. Und das wird auch der Milliarde oder 1,5 Milliarden Muslime überhaupt nicht gerecht. Aber wenn jemand natürlich mit dem wird darauf hindeuten, dass Religionen auch eine dämonische Qualität oder eine dämonische Seite können entwickeln. Ich rede nächstes Mal über Mächte, die in dem System, im menschlichen gesellschaftlichen System drin wohnen. Und ich glaube, ich bin überzeugt, dass Religionen eine dämonische Qualität auch können entwickeln oder dämonische Seiten können zeigen. Das gilt aber für das Christentum auch. Also es braucht nicht wahnsinnig viel Kenntnis von der Christentumsgeschichte, von der Kirchengeschichte, um zu sehen, dass auch das Christentum zeitweise eine dämonische Seite entwickelt hat. Und dass quasi auch das Christentum, auch die christliche Religion oder der christliche Glaube zum Steigbügelhalter von dämonischen, gottfindlichen, lebensfindlichen Mächten hat können werden. Und das würde ich im Islam und anderen Religionen auch zugestehen. Aber mit dem eine ganze Religion zu dämonisieren, das wird der Realität sicher nicht gerecht.
Okay. Ja, ich habe eine Frage. Wie werden Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben, werden die gerichtet oder gerettet? Das ist eine Frage für nächsten Sonntag, würde ich sagen, oder?
Übernächsten Sonntag.
Nächsten Sonntag reden wir über den Teufel, ob man an die Existenz von dem muss glauben. Und übernächsten Sonntag reden wir über die Hölle, Himmel und Hölle. Also, spare die Frage auf. Wir sind leider am Ende von unserer Zeit. Schade. Falls du, ich habe da noch etwa 4-5 Fragen, wenn das eine von deinen ist und dir brennt die Frage auf dem Herz, dann komm auf einen von diesen zwei zu und stell sie ihnen nochmal persönlich. Oder komm auf mich zu und sag mir, wie die Namen heißen, schreib es drauf und dann schreib mir eine E-Mail oder irgendetwas. Das ist uns wichtig, dass das beantwortet wird. Dann komme ich jetzt zur letzten Frage, um das abrunden. Und vielleicht, um es ein bisschen persönlicher zu machen, was ist euch in einem Statement oder in einem Satz vielleicht oder zwei Sätze, wie können wir als Kirche oder als jetzt einzelne Menschen so von Jesus erzählen, dass es ankommt? Oder zwei Sätze.
Ich würde sagen, so authentisch wie möglich. Nicht auswendig gelernt, nicht theologisch korrekt und ausgewogen, sondern so authentisch, so persönlich wie möglich, was du mit Jesus erlebt hast, wo Jesus dir in deiner Zerbrochenheit, in deinen Fragen begegnet ist, wo du Gnade von Jesus erfahren hast und merkst, wie da eine neue Kraft in dein Leben kommt. Von dem reden, wo du an Jesus schon gesehen hast und schon erlebt hast. Wie im 1. Johannesbrief, das finde ich das erfolgsversprechendste überhaupt.
Amen, amen. Dem kann ich nur noch zufügen, Leute, wie kann das, dass es ankommt? Ich bin nicht dafür zuständig, ob es ankommt. Da bin ich nicht. Das ist nicht mein Job. Das ist letztlich der Job von Gott. Ich kann nicht Gottes Job machen, aber ich bin dafür zuständig, dass ich genau, was Tamana sagte, authentisch von dem berichte, ja, was Jesus mit mir gemacht hat, wie ich diese Liebe Gottes kennengelernt habe und von dem berichte, was Gott in meinem Leben macht oder gemacht hat und wo ich stehe. Und letztlich ein Zeuge von dem bin, von der Liebe Gottes. Ob es ankommt, ist nicht meine Sache. Ja,
sehr gut. Sehr gut. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, nicht nur in Wort ein Zeuge sein von dem, was du mit Jesus erlebt hast, sondern auch in Tat. Und die Liebe, die wir erlebt haben, können wir auch, wir können nicht nur davon erzählen, sondern wir können die auch wirksam werden lassen. Und zum Teil sprechen Daten viel mehr als Wort. Sehr gut. Wir sind am Ende von diesem Gottesdienst. Es ist noch Bar geöffnet, bleibt noch da, genießt noch da oben. Nächste Woche, wie gesagt, geht es mit dem Teufel weiter. Und übernächste Woche mit der Hölle. He? Hey, lass mich noch beten, ich bete noch zum Schluss und dann sind wir fertig. Jesus, danke vielmals, dass du uns Gott gezeigt hast und dass du uns weiterhin wirst zeigen, wer du bist und was du für uns gemacht hast. Und wir wollen dir im Voraus Danke sagen dafür, dass du uns für dein Reich und für deine Botschaft wirst brauchen. Amen.
Hast du den Podcast angehört? Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.